Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Kritik an Politik-Talkshows bei ARD und ZDF. Neue deutsche Medienmacher verleihen die goldene Kartoffel.
Kritik an Zeitberichterstattung, wie Reportagenfälscher Klaas Relotius wieder an die Öffentlichkeit tritt.
Kritik der neuen Serien bei Apple TV Plus, was der neue Streamingdienst im Vergleich zu Netflix und Amazon Prime taugt.
Das sind unsere kritischen Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien. Kommt heute von Patrick Stegemann in der Essay-Reihe Werteorientierte Digitalisierung. Die Medien.de zusammen mit der Hamburg Media School veröffentlicht, befasst sich der Journalist in einem aktuellen Beitrag mit dem fehlenden Verständnis der Medien für die Generation Z. Zitat: Journalismus hat sich in den vergangenen 10 Jahren geändert. Er hat neue Formate und neue Distributionskanäle gefunden. Es gibt jetzt Digitaljournalistinnen und Digitalressorts. Was Journalismus aber wirklich braucht, ist keine -Digital-Attribut. Es gibt keine digitale Gesellschaft. Es ist die Gesellschaft. Und deshalb braucht es auch keinen Digitaljournalismus, genauso wenig, wie es ja so etwas wie Analogjournalismus gibt. Das ist mehr als Wortklauberei. Ein Journalismus, der selbstverständlich und nicht -mäßig digital ist, muss auf die Kulturen, die sich dort entfalten, genau Acht geben. Dass Rezo die deutsche Öffentlichkeit so überraschen konnte, ist dem Mangel an journalistischer Beobachtungsgabe geschuldet, die sich für sehr unterschiedliche Kulturen, die sich dort entwickeln, bislang nicht interessiert hat. Kommt heute von Herrn Pähler ohne Bindestrich.
Ich hoffe doch. 100% Zustimmung auf jeden Fall zu dieser Einschätzung von mir. Wir brauchen keinen Digitaljournalismus, wir brauchen eben Journalismus. Was mich allerdings doch ein bisschen so zum Nachdenken bringt, diese Feststellung, die ist ja eigentlich überhaupt nicht neu. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir auch hier bei uns was mit Medien seit vielen Jahren eigentlich immer wieder darüber gesprochen haben, dass analog und digital nicht voneinander zu trennen ist. Und wir haben oft hier über die tiefen Gräben zwischen zwei Medienwelten gesprochen, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil es ja in der Lebenswelt der Menschen auch keine Grenze zwischen analog und digital gibt. Und immer wieder waren da zum Beispiel so die Differenzen zwischen Onlinern und Printredakteuren in traditionellen Medienhäusern Thema hier bei uns, oder? Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an das Berufsbild der Twitter-Tussi, ja? Die sich ja dadurch auszeichnet, dass sie halbwegs gut aussieht und im Fernsehen irgendwie das Internet vorliest. Da haben wir schon 2012 festgestellt, dass niemand so etwas braucht. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich das vergleiche, irgendwie ist es ein bisschen wie die Debatte um den Klimawandel. Schon vor 30 Jahren haben Wissenschaftler vor den Folgen gewarnt. Es war also schon lange real, aber erst jetzt ist das Thema auf dem Radar der Mehrheitsgesellschaft aufgetaucht. Und genauso wird es auch irgendwann mit Medien und der Digitalisierung sein. Es wird sicher noch ein paar Jahre dauern, aber irgendwann, viele Rezos später vielleicht, wird auch dem Letzten klar sein, digitale Kultur ist überall.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das gruselige Medienmagazin.
Ach ja, heute ist ja Halloween. Keine Sorge, hier klingelt niemand und will Süßes oder Saures. Das brauchen wir hier nicht. In der Medienwelt haben wir ja jeden Tag das große Grusel. Ja,
reißerisch, klischeehaft, diskriminierend. So möchte ich jedenfalls nicht, dass man meine Sendung so bezeichnen würde. Und wie das wohl den Macherinnen und Machern der Politik-Talkshows bei ARD und ZDF gerade geht. Denn genau das wird ihnen gerade vorgeworfen.
Und zwar von den neuen deutschen Medienmachern, die sich ja neuerdings auch neue deutsche MedienmacherInnen nennen. Die Initiative besteht aus vielen Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund und die scheinen sich beim Blick auf einige prominente Talkshows echt gegruselt zu haben.
Ja, aber warum gruseln die sich so, dass die neuen deutschen Medienmacherinnen sogar am Samstag einen Negativpreis überreichen, nämlich die goldene Kartoffel? Das weiß Ferda Attermann. Sie ist Mitbegründerin und im Vorstand der neuen deutschen Medienmacher und jetzt live bei Deutschlandfunk Nova. Hallo Ferda Attermann.
Hallo.
Konkret zeichnen Sie ja die ARD-Talkshows Hart aber fair mit Frank Plasberg, Maischberger, Anne Will und auch die ZDF-Sendung Maybrit Illner aus. Warum?
Ja, wir haben uns für die politische Talkshow in ARD und ZDF, also für ein Format entschieden, weil wir fanden, das gibt zwar ein bisschen qualitative Unterschiede, die ein oder andere macht es mal schlechter oder mal besser, aber unterm Strich sind das alles Sendungen, an die wir sehr hohe Erwartungen setzen, wohlgemerkt, und die diese Erwartungen nicht erfüllen. Ich erkläre auch gern gleich, warum.
Ja, ich wollte auch sagen, es ist interessant, dass es jetzt eine Gruppe von Sendungen ist, die ausgezeichnet wird und nicht jetzt irgendwie einzelne heraussticht, weil wenn man mal so überlegt, ach ja, da gab es die eine, die mal mehr in den Schlagzeilen war, wegen Kritikpunkte, die sie da herausgearbeitet haben, als die andere.
Also wir erkennen drei Sachen, die sich im Grunde bei allen immer wieder durchziehen. Das ist einmal die Tatsache, dass die Ankündigung, also im Moment vielleicht erstmal der Kontext bei uns ist, Berichterstattung zum Thema Einwanderungsland, Vielfalt, Migration, Gesellschaft. So. Und der Preis geht immer an eben Formate oder Journalisten oder Medien, die unterirdisch aus unserer Sicht immer wieder ein verzerrtes Bild vom Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft zeigen oder eben Stereotype und Klischees fördern. So, und das haben wir ehrlich gesagt bei allen Vieren wiedererkannt. Das liegt zum einen daran, dass die Ankündigungen oft reißerisch sind. Wir haben das in letzter Zeit mehrmals erlebt, sowas wie Heimat Deutschland nur für Deutsche oder doch offen für alle mit einem Fragezeichen oder wie umgehen mit kriminellen Zuwanderern, Angst vor dem Islam, ja, um Gottes Willen neue Zuwanderer, alte Probleme. Das sind so nur ein paar Beispiele, die wir uns rausgesucht haben, die im Grunde schon so viel sagen. Also dann ist es eigentlich auch schon egal, was in der Sendung diskutiert wird, wenn das die Ankündigung ist. So. Das zweite sind die Inhalte. Wir würden sagen, die sind eher klischeesfördernd als klischees abbauend. Wir haben nicht erkennen können, dass es Sendungen gab, die mal komplett abgeräumt hätten mit den gängigen Stereotypen und dem Problem, sondern eben eher darauf rumreiten und dann sehr erwartbare Gäste dazukommen. Und das ist schon das dritte Kriterium. Die Gäste sind ehrlich gesagt ziemlich bestechend weiß im Sinne von, die Vielfalt in der Gesellschaft spiegelt sich da nicht wider. Eigentlich jede vierte Person hat eine Migrationsgeschichte. Da müsste eigentlich auch jedes Mal in einer Sendung erkennbar sein, dass es nicht nur weiße Deutsche sind.
Wie ist das denn? Was glauben Sie denn, warum ist das so? Also, das ist ja vermutlich Ihre These jedenfalls, dass es kein Zufall ist.
Ja, also ich meine, ja, kein Zufall, das bestimmt nicht. Ob das böse Absicht ist, würden wir überhaupt nicht unterstellen wollen. Ich glaube, PreisträgerInnen unseres Preises fühlen sich manchmal auf den Schlips getreten, weil sie, oder sagt man das? Ja, weil sie finden, aber wir meinen es doch gar nicht böse oder da steckt doch gar nichts dahinter. Aber tatsächlich erstens einfach kein Bewusstsein oder keine Sensibilität dafür. Heute würde niemand eine Sendung machen, also zumindest fast niemand, muss ich dazu sagen, wo nur Männer sitzen und sich über ein Thema auslassen, sondern meistens achtet man schon darauf, dass da auch eine Frau sitzt. Aber diese Sensibilität zu haben, dass man darauf achtet, dass da eben nicht nur weiße Deutsche, Herberts und Gabis sitzen, sondern vielleicht eben auch mal eine Fatma oder ein Khomani, der aber eben über Rente spricht oder über Krise in Griechenland. Diese Selbstverständlichkeit haben wir halt noch nicht. Und da müssen wir nicht hinkommen.
So in der Jury-Diskussion gab es da auch Politik-Talkshows, die Sie mitdiskutiert haben, aber jetzt am Ende doch nicht ausgezeichnet haben, also die nochmal so gerade von der Schippe gesprungen sind.
Ja, also wir haben tatsächlich überlegt, ob wir Markus Lanz mit reinnehmen, aber das ist ja nun keine politische Talksendung und wir fanden auch, dass dort dadurch, dass sich eben länger mit einer Person unterhalten wird und dass das nicht so ein reiner Schlagabtausch nach erwarteten Standpunkten ist, dass das nicht reingepasst hat. Und natürlich hatten wir unabhängig, also jetzt von den Talkshows, so einige preiswürdige Leute im Gespräch, aber wir haben ja auch noch 2020, 2021 und meistens ändern die Leute ja ihren Berichterstattungsstil nicht
Ja.
plötzlich.
Jetzt ist ja schon bekannt, wir haben es gerade gesagt, wer in diesem Jahr ausgezeichnet wird. Also wir haben ja kein Geheimnis verraten. Am Samstag gibt es dann die Bundeskonferenz Ihrer Initiative in Berlin und abends dann die Preisverleihung. Wie haben denn die Preisträger bisher reagiert und kommen die auch?
Also das ist ja erst das zweite Mal und beim ersten Mal war der Preisträger als Person allerdings Julian Reichelt. Also das betone ich deswegen, weil die diesigen Preisträger sind jetzt nicht als Person, als Journalisten ausgezeichnet, sondern eben ihre Sendung. Und er ist gekommen tatsächlich und hat den Preis in Anführungsstrichen abgeholt, weil er hat ihn dann, also er ist gekommen, um ihn abzulehnen. Dieses Mal haben uns einige schon angekündigt, dass sie, also schriftlich angekündigt, dass sie ihn ablehnen und werden wahrscheinlich nicht kommen können oder kommen wollen. Aber wir haben eine wunderschöne Kartoffel gemacht. Also diesen Preis nicht anzunehmen, ist, finde ich, ein herber Verlust für einen selber. Und genau, man wird sehen. Also wir sind gespannt, ob sich vielleicht doch noch mal jemand am Samstag spontan dazu
Was würden Sie
überwindet.
dann gerne von den Preisgewinnern beziehungsweise vielleicht auch Verweigerern dann hören, sollten Sie kommen?
Also letztes Jahr war das so und diesen Raum bieten wir eben auch, dass man kommt und selber seine Sichtweise darstellt. Das ist ja immer eine andere Sichtweise, als wir sie vielleicht haben, weil tatsächlich, das glaube ich auch, dass die Leute nicht in böser Absicht das tun, was sie tun. Man arbeitet ja meistens aus bestem Wissen und Gewissen heraus so. Und es wäre schon interessant zu hören, warum die Sendungen eben so weiß sind zum Beispiel. So. Jetzt das kann sein, dass das uns dann erzählt wird, ja, wir laden ja ständig Leute ein, aber die kommen nicht. Aber da könnten wir Abhilfe schaffen. Und ehrlich gesagt ist das auch nicht so ein überzeugendes Argument.
Jetzt heißt Ihr Preis ja die goldene Kartoffel. Und Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie wirklich eine sehr, sehr schöne goldene Kartoffel haben. Jetzt ist aber ja auch der Begriff Kartoffel durchaus ja einer, der auch als Beleidigung oder auch vielleicht etwas klischeehafter Begriff auf Deutsche sozusagen bezogen genutzt wird. Inwieweit spielen Sie denn da eigentlich auch mit Klischees?
Also, ich würde wahrscheinlich lügen, also warum sollte ich, worauf ich hinaus will, ist, uns ist natürlich bewusst, dass das Wort Kartoffel auch für Deutsche verwendet wird, aber der Preis geht ja nicht an Herkunftsgruppen oder nur Angehörige einer Herkunftsgruppe. Es ist ein deutscher Medienpreis, deswegen könnte man vielleicht da noch. Wir haben uns tatsächlich gedacht, das Motto ist unterirdische Berichterstattung und da passt das natürlich auch ein bisschen zusammen, eins und eins zusammengezählt, deutsche Medien, die Kartoffel. Aber ganz ehrlich, also es kommt ja auch immer wieder der Vorwurf, das sei sozusagen umgekehrter Rassismus, da können wir nur müde mit den Augen rollen. Also dass Kartoffel ein diskriminierender Begriff per se sein soll, das müsste man erstmal belegen. Also ich, wie man immer so schön sagt, ich kenne so viele meiner Freunde nennen sich selber Kartoffel und es fehlt uns ja auch ein bisschen an Worten, wie man Deutsche ohne Migrationskontext bezeichnet. Deswegen, ich verwende das ehrlich gesagt immer liebevoll. Aber es ist hier natürlich auch nicht als ethnische Zuschreibung gemeint. So.
Und selbst wenn man sich, glaube ich, mit Kartoffeln intensiv mal beschäftigt, es gibt da auch, glaube ich, sehr viel Pluralismus sozusagen unter den Kartoffeln. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich finde, es ist ein Nachtschattengewächs, das sich großer Beliebtheit in der Bevölkerung erfreut und wüsste erstmal nicht, was an dem Wort so störend sein sollte.
Was glauben Sie, wenn Sie realistisch mal so auf unseren Medienbetrieb blicken und lassen wir einfach mal ganz kurz den Idealismus, der ja auch oft hilft, beiseite. Können Talkshows ohne die Mechanismen, die da bedient werden, überhaupt funktionieren in unserer heutigen Gesellschaft? Auch wenn sie es so vielleicht sollten?
Also erstmal muss man ja sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja nochmal was Besonderes. Die müssen keine Einschaltquote liefern, sie haben einen Bildungsauftrag, deswegen finde ich, könnten und müssten gerade die sich ja freimachen von reißerischen Ankündigungen und platten Inhalten. So. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich finde das, was uns geboten wird, auch ziemlich ermüdend, weil es ehrlich gesagt immer total erwartbar abläuft. Rolle A, Rolle B, Rolle C, Rolle D. Und ich fände es total erfrischend, mal eine Runde zu haben. Und ab und zu gibt es das ja auch, dass sich Leute gar nicht fetzen, sondern inhaltlich streiten und gemeinsame Punkte rausarbeiten. Und am Ende geht man raus und hat echt was gelernt. So. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich lerne selten etwas in diesen Talkshows. Manchmal macht es noch Spaß zu gucken, aber auch da würde ich sagen, der Unterhaltungswert ist ungefähr so hoch wie der Bildungswert dieser Sendung. Und da geht echt noch was. Ich finde, da ist Luft nach oben.
Also wir hatten jetzt Unterhaltung und Bildung in einem, indem wir uns nämlich mit der goldenen Kartoffel beschäftigt haben. Ferda Attermann, herzlichen Dank von den neuen deutschen Medienmachern. Die Initiative verleiht an die ARD-Talkshows Hart aber fair mit Frank Plasberg, Maischberger und Anne Will sowie ZDF-Sendung Maybrit Illner am Samstag die goldene Kartoffel. Über die Hintergründe haben wir gesprochen hier in Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova. Schönen Abend noch.
Ebenso, schönen Abend, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Finger weg, Herr Päder.
Ja,
nicht einfach hier kopieren. Was mit Medien hört ihr? Das fälschungssichere Medienmagazin.
Es ist ja jetzt fast ein Jahr her, da platzte die Bombe beim Spiegel. Da ist ein Betrugsfall aufgeflogen, der, muss man sagen, bisher seinesgleichen sucht. Klaas Relotius hatte kurz zuvor noch den Deutschen Reporterpreis gewonnen. Und da kam raus, ganze Reportagen von ihm, die waren frei erfunden.
Und dann, Relotius tauchte ab, Funkstille, der Spiegel bemühte sich um Aufklärung. Viele haben irgendwie erwartet, dass sich aber die beschuldigte Person auch irgendwie äußert. Hatte aber nicht. Ein Lebenszeichen gab es aber, überraschenderweise, vergangene Woche. Das hatten wir an dieser Stelle schon kurz erwähnt, aber wir tauchen da jetzt trotzdem nochmal ein.
Ja, der Grund war das Buch 1000 Zeilen Lügen von Skandalenthüller Juan Moreno. Klaas Relotius, der äußerte sich in der Zeit und warf Moreno Fehler vor. Und nicht wenige sagten dann, ausgerechnet Relotius sagt das. Ja, und eine interessante Debatte ist daraus dann entstanden.
Ja, viele haben darüber nachgedacht. Und dazu zählt auch Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung. Er hat sich angeschaut, welche Kommunikationsstrategie von Relotius vermutlich dahinter steckt.
Sein Ergebnis dieser Analyse, das hat er geblockt und das haben wir für euch auch auf deutschlandfunknova.de verlinkt. Und da sagt er auch etwas Besonderes. Und zwar, wir dürfen nicht nochmal auf Klaas Relotius reinfallen. Warum? Daniel hat vor der Sendung mit Dirk von Gehlen gesprochen und ihn gefragt, warum er meint, das sei kein Fall zwischen Relotius und Juan Moreno, sondern zwischen Relotius und der Gesellschaft.
Ich habe beobachtet und mit Erstaunen beobachtet, wie in der vergangenen Woche eine meiner Meinung nach Kampagne gestartet wurde, nämlich der Versuch gemacht wurde, das Image von Klaas Relotius zu heben. Und der erste Schritt dafür ist, wenn man sich so Kampagnen anguckt, den Eindruck zu erwecken, dass Klaas Relotius nicht etwa die gesamte deutsche Öffentlichkeit belogen hat, was er getan hat, so international die Öffentlichkeit belogen hat, sondern dass es sozusagen eigentlich so ein privater Kampf ist zwischen ihm und einem anderen Reporter beim Spiegel. Und dieser Eindruck wird dadurch suggeriert, indem vermeintliche Fehler in dem Buch von Juan Moreno an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Die werden aber auf eine erstaunliche Art präsentiert. Relotius darf einfach nur seine Meinung dazu sagen, es gibt keine Rückfragen, er muss sich nicht stellen, sondern er kriegt einfach eine Bühne, um seine Meinung zu präsentieren. Und das finde ich erstaunlich, weil es uns eben von dem ablenkt, dass Relotius einen meiner Einschätzung nach einzigartigen und ich finde auch besonders widerwärtigen Betrugsfall in die deutsche Öffentlichkeit gebracht hat. Und jetzt hat man das Gefühl, da sind so zwei Reporter und die arbeiten beide nicht ganz sauber. Und das fand ich irgendwie komisch, dass dieser Eindruck entsteht.
Da stecken ganz viele Aspekte drin. Lass uns vielleicht nochmal in einzelne eintauchen. Vielleicht auch erstmal so mit einem Impuls, den einige gehabt haben könnten. Nämlich, indem jetzt Relotius und sein Anwalt oder seine Anwälte das Moreno-Buch kritisiert haben, dürfte es ja am Ende noch interessanter gemacht worden. Also es wird viel drüber gesprochen. Es gibt ja noch nicht mal eine einstweilige Verfügung gegen das Buch, soweit wir wissen. Inwieweit passt das in die Strategie?
Ich glaube, dass ich habe den Blog-Eintrag Ambiguität der Aufmerksamkeit genannt. Und das ist das, was mich daran abseits von dem konkreten Fall interessiert, dass eine Sache, die in die Öffentlichkeit kommt, nicht immer nur einzeln zu betrachten ist und zu sagen, die ist nur gut oder nur schlecht, sondern sie hat immer zwei Seiten. Also das Buch bekommt jetzt natürlich durch die Diskussion nochmal neue Werbung. Was aber auch passiert ist, dass Relotius einen anderen Spin in diese ganze Geschichte bringt, weil er sich das erste Mal in diesem ganzen Fall zu Wort meldet und sagt, er würde sich voll die Verantwortung übernehmen für das, was er tut, was natürlich nicht stimmt, weil er überhaupt nichts gemacht hat bisher, sondern einfach nur juristisch versucht, gegen dieses Buch vorzugehen. Und was die gerade versuchen, die Anwälte, ist, dass sie eine Unterlassungserklärung versuchen zu bekommen. Es wird also jetzt juristisch erstmal geprüft, ob diese Vorwürfe überhaupt haltbar sind. Es wird aber jetzt schon darüber berichtet, weshalb in der nicht genau guckenden Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, die haben vielleicht beide getrickst. Und das finde ich eigentlich eine Katastrophe an diesem Spin, der da gerade passiert. Und das hat mich interessiert, die Frage zu analysieren, wie funktioniert eigentlich so eine Kampagne? Und das Besondere dabei ist, dass die eben nicht eindeutig funktioniert, sondern immer zwei Seiten hat und immer eine Ambiguität in sich trägt, also eine Uneindeutigkeit. Und das finde ich ist total spannend. Deswegen gilt eigentlich auch immer, natürlich kann man auch Sachen inhaltlich kritisieren. Ich habe mich nur gefragt, warum eigentlich zu diesem Zeitpunkt und warum in der Sprache, die die Anwälte auch gerne sprechen. Man verfällt damit, glaube ich, so ein bisschen dem Dreh von denen. Und das finde ich aus journalistischer Perspektive zumindest schwierig.
Du hast ja auch zu Beginn gesagt, dass du es schwierig fandest, dass sich Relotius einfach äußern konnte, ohne Nachfrage, ohne größere Einordnung. Die Zeit hatte ja als erstes darüber berichtet. Vermutlich war man dort auch richtig froh, endlich ein Lebenszeichen von Klaas Relotius und das findet dann bei uns statt. Wie hätte es denn besser laufen können?
Man hätte ihn vielleicht interviewen können, man hätte ihn konfrontieren können. Man kann das sehen, Juan Moreno war auf den Medientagen und da ist er von Richard Gutjahr ja interviewt worden. Und ich habe mich danach gefragt, warum wird eigentlich Klaas Relotius nicht interviewt, weil das wäre doch eigentlich viel, viel, viel bedeutsamer. Der hat doch, um es jetzt mal salopp zu formulieren, den Mist gebaut Und Juan Moreno hat darüber berichtet und jetzt stürzt sich die Öffentlichkeit sozusagen auf den und sagt, ah ja, der hat da auch nicht ganz sauber gearbeitet. Ich finde, da ist das so ein bisschen die Reihenfolge vertauscht. Also vielleicht sollte man mal diesen Relotius-Fall bearbeiten und sagen, wer interviewt den denn? Wo stellt der sich denn? Und wenn er behauptet, er stellt sich den Fehlern, die er gemacht hat, könnte er ja mal sagen, ja, ich möchte mich auch von Richard Gutjahr auf einer Bühne interviewen lassen. Das habe ich noch nicht gesehen, dass er interviewt wurde und dass seine Aussagen hinterfragt werden. Und dass man ihn fragt, du behauptest, du stellst dich deiner Verantwortung, wo denn? Wo hast du dich denn entschuldigt bei denjenigen, die falsche Behauptungen über sich wegen dir lesen mussten? Das ist ja sein Impuls. Er sagt, in diesem Buch werden falsche Behauptungen über mich verbreitet, deswegen muss ich mich wehren. Ich bin mit dem Gesamtwerk von ihm nicht ganz vertraut, aber das, was man so sieht, ist, dass er über sehr, sehr viele Menschen offenbar sehr falsche Behauptungen verbreitet hat. Er hätte sich bei denen zum Beispiel mal öffentlich entschuldigen können. Soweit ich das sehe, ist das bisher ausgeblieben. Und das finde ich zumindest erstaunlich, dass dann ein Medium wie die Zeit dem einfach sozusagen eins zu eins eine Plattform gibt. Und am Ende sogar in dem Text steht dann der Satz drin, dass Klaas Relotius womöglich selber nicht weiß, was er eigentlich tun wollte. Und das finde ich ist, worauf begründet sich das? Der hat offenbar jahrelang ziemlich eindeutig gelogen. Und dann nachher zu sagen, ah ja, er war sich dessen selber gar nicht bewusst, finde ich ist hochspekulativ. Und da hätte ich gerne eine Begründung für gehabt. Und die fehlt aber. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Und ich wollte das sozusagen nur beschreiben, dass es diese Entwicklung gibt, weil ich es interessant finde, weil uns das in vielen, vielen anderen Fällen ja auch so passiert, dass es Anwaltskanzleien gibt oder Spin-Doktoren, die gerne einen besonderen Dreh in die Öffentlichkeit bringen wollen. Und das ist quasi ein Paradebeispiel, was wir gerade sehen.
Dann ist es dann natürlich die Kunst, das auch in dem Moment nicht nur zu erkennen, sondern dann auch zu benennen. Wenn jetzt auf einmal ein Protagonist aber sich ständig einem Interview verweigert, kommt man da als Medium natürlich auch schlecht aus der Zwickmühle raus. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Vorwürfen von Relotius. Aber gehört es nicht auch zu den journalistischen Grundsätzen zu überprüfen, was dran ist, was im Moreno-Buch vielleicht falsch sein könnte?
Total. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mein Blog-Eintrag sollte jetzt nicht sagen, dass das nicht überprüft werden soll. Ich frage mich nur, zu welchem Zeitpunkt. Also es wird ja jetzt eine juristische Prüfung geben und man hätte das zum Beispiel abwarten können. Dann wäre dabei vielleicht rausgekommen, Relotius findet Sachen in dem Buch nicht gut, aber damit muss er leben. So, und dann ist aus der ganzen Meldung, aus dieser riesigen Blase, die ganze Luft raus. Dann ist nämlich keine Geschichte. Ich glaube, es gibt in der Zeit die Rubrik prominent ignoriert. Man hätte dieses Thema auch erstmal so lange ignorieren können, bis es juristisch entschieden ist. Dass man das jetzt so groß macht, finde ich mindestens erstaunlich. Weil man kann jetzt, also wir reden jetzt über so Stilfragen. Es geht ja um diese Schlusspointe aus dem Buch. Ist die jetzt hundertprozentig sauber oder kann man das so machen oder muss man das nicht anders machen? Das ist aber nicht eine Frage von klar erfundener Geschichte, sondern es ist eine Stilfrage. Und ich finde, das ist eine andere Kategorie. Und die Frage ist, welcher Zeitpunkt und warum jetzt aus dieser Perspektive? Und da wollte ich sozusagen nur darauf hinweisen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man in einem halben Jahr, wenn das juristisch entschieden ist, da auch nochmal hätte drüber berichten können.
Was nimmst du jetzt aus diesem neuen Klaas Relotius-Kapitel mit?
Für mich war total interessant, dass ob und wann und wie man über etwas berichtet, auch ganz, ganz bedeutsamer Faktor von Berichterstattung ist. Wir schauen immer auf den Inhalt. Also wir gucken immer, was wird denn eigentlich berichtet. Aber dass man überhaupt zu einem bestimmten Zeitpunkt und mit einer bestimmten Haltung überhaupt ein Thema aufgreift, ist auch eine politische Entscheidung. Wir haben das im Sommer schon mal in zwei, drei Fällen gesehen. Da ging es um Michael Jackson und soll man Michael Jackson Musik noch hören, dass das bewusste Ignorieren von gewissen Dingen in der Öffentlichkeit eine politische Entscheidung sein kann. Und das nehme ich mit als Beispiel aus diesem Relotius-Fall, dass wir nochmal ganz anders mit, also wir als Einzelpersonen mit unserer Aufmerksamkeit umgehen und dass auch Medien die Frage, worauf sie ihren Aufmerksamkeitsscheinwerfer lenken, nochmal anders selber reflektieren können.
Herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Dirk von Gehlen von der Süddeutschen Zeitung, seinen erwähnten Blogtext, den haben wir verlinkt auf deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr dort auf die heutige Ausgabe von Eine Stunde was mit Medien geht.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien, das herbstliche
Medienmagazin. Oh ja, also ich meine draußen wird es ja gerade ein bisschen so bläh.
Aber es ist doch so schön so kalt, oder?
Ja, ich mag das nicht. Also wenn das so dieses... diese beschlagenen Scheiben und so dieses, ich muss heute Morgen schon mal meinem Auto hier kratzen und so.
Es liegt, ganz ehrlich, es liegt nicht an euch, aber Herr Päder hat mir gerade zugeflüstert, er wäre total froh, wenn dieser Tag zu Ende ist. Heute ist einer dieser Tage, wo man einfach nur froh ist, wenn er um ist.
Ja.
Und, aber es hat nicht mit euch zu tun, nicht mit unserem kleinen Medienmagazin.
Nein, aber es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass morgen ja so ein, für uns hier ein längeres Wochenende, jedenfalls in den meisten Bundesländern auch beginnen. Das ist so ein bisschen Zeit für ein bisschen Glotzen, ein bisschen Streamen, ein bisschen, wie sagt man, Neudeutsch bzw. Dänisch Hügel.
Genau, es ist echt beste Quality Hügel-Time, die man sich jetzt geben kann. Weil einige haben ja heute Feiertag, einige haben morgen Feiertag.
Bei uns Berliner waren heute einige Feiertag. Aber die Berliner haben andere Vorzüge bestimmt. Also, und auch da, man kann ja auch nur von Samstag bis Sonntag Hügel machen.
Ja, ne? Aber Berlin ist ja einfach so, auch so eine Stadt, weißt du, da bist du ja einfach da und so viel Auswahl, dass du dann gar nicht vor die Tür gehst, weil einfach zu viel Auswahl da ist.
Meinst du? Und das ist einfach sozusagen das Überangebot streckt ab und man bleibt einfach drin?
Definitiv. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn es euch so geht, okay, was mache ich jetzt? Es ist kalt, Zeit für Hüge, was gucke ich denn? Mhm. Passend dazu.
Und wo?
Apple TV Plus startet morgen in Deutschland sein Streaming-Angebot.
Ja, ist ja direkter Konkurrent von Netflix und Amazon Prime, kostet einen Fünfer im Monat.
Aber taugt das was da jetzt ab November auf uns zukommt? Die Serien, die konnte schon dwdl.de-Chef Thomas Lückerath sehen und wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Die erste Produktion heißt The Morning Show und spielt am Set einer, ihr könnt es raten, Frühsendung im TV. Jennifer Aniston von Friends ist dabei und gerade als Mediennerds, da müssen wir natürlich fragen, viele, die erinnern sich ja noch gerne an die Serie The Newsroom und ja, gibt es da jetzt Ähnlichkeiten? Ist das jetzt auch eine Meta-Medienserie oder worum geht's?
Es ist nicht so sehr eine Medienstudie als einfach der Machtkampf hinter den Kulissen, ausgelöst eben durch die Nachricht, dass der männliche Host der Sendung sich sexueller Belästigung bzw. den Vorwürfen sexueller Belästigung gegenüber sieht und dementsprechend abgesetzt wird. Und schon beginnt der Kampf um die Zukunft dieser Sendung. Das ist weniger Studie als eine, wie soll ich sagen, Hochglanz-Soap.
Und welche Chance gibt es zu dieser Hochglanzserie?
Sie ist sehr gut besetzt, das muss man natürlich sagen. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind natürlich zwei präsente und auch wunderbar sozusagen agierende Schauspielerinnen, die die Serie tragen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist nicht außergewöhnlich, es ist relativ konventionelles Fernsehen, aber mit allen Regeln der Kunst, die man kennt. Also man bleibt dann dran und man will schon wissen, wie es weitergeht. Dafür hat es jetzt aber natürlich nicht zwingend Apple TV Plus gebraucht. Das ist nicht die Neuerfindung der Serie.
Schauen wir mal auf die nächste Serie, die heißt See, schreibt sich wie See, englisch ausgesprochen See, also sehen. Da gibt sich Apple in der Bewerbung alles andere als bescheiden, opulente Bilder, teure Budgets und Vergleiche mit Games of Thrones schwirren auch schon durch die Medien.
Na, von den Serien, mit denen Apple TV Plus jetzt startet, ist See definitiv die ambitionierteste. Es ist ein Fantasy, beziehungsweise Fantasy ist falsch, eine Sci-Fi-Geschichte über die Menschheit der Zukunft, die aufgrund eines Viruses deutlich dezimiert ist und erblindet ist seit Jahrhunderten. Und dann werden zum ersten Mal zwei sehende Kinder geboren. Das gefällt der blinden Königin natürlich nicht. Und genauso ist es aber spannend, wie die Serie dann erzählt, wie die Menschheit quasi sich wieder zivilisiert, weil plötzlich alte Schätze entdeckt werden, die sich als Bücher entpuppen. Und natürlich, wenn eine Menschheit seit Jahrhunderten nicht lesen kann und dann alte Relikte der Vergangenheit, wo alles ja schon mal gelernt war, wiederentdeckt, ist das eine sehr, sehr spannende Geschichte, die sich entspinnt. Die beginnt am Anfang sehr actionlastig in der Wildnis, dauert so ein bisschen. Ab der dritten Folge merkt man dann so das Erkunden der, sagen wir mal, Überreste unserer heutigen Gegenwart. Und dann setzt die Serie richtig ein. Am Budget, an der Welt, die da erschaffen wird, merkt man, das soll mehr als eine Staffel werden, auf jeden Fall.
Und was ist For All Mankind, die nächste Serie im Bunde?
All Mankind ist eine Serie definitiv gemacht fürs amerikanische Publikum, denn es erzählt einen Moment, den, glaube ich, jeder aus der Babyboomer-Generation noch ganz gut in Erinnerung hat, nämlich die Mondlandung. Ein Moment, in dem sozusagen die Welt zugeschaut hat und For All Mankind fragt sich, was wäre gewesen, wenn es Russland gewesen wäre, das den ersten Menschen auf den Mond gebracht hätte. Die NASA wäre blamiert, die NASA hätte aufholen müssen. Es entspinnt sich also an diesem sozusagen Switch der Realität eine alternative Geschichte, sehr spannend inszeniert, aber ganz deutlich natürlich adressiert an so die Ehre des amerikanischen Volkes und der NASA, sprich sozusagen eine klassische amerikanische Heldengeschichte. Wir müssen aufholen, wir müssen beweisen, dass wir es doch noch können. Das hat zwar weitere Ebenen, das muss man fairerweise sagen, es ist jetzt keine plumpe Heldengeschichte, gut gespielt, aber schon sehr speziell. Man möchte weiter gucken, ist aber nicht so außergewöhnlich wie zum Beispiel Sie.
Okay, das waren jetzt schon mal die großen Serien. Ansonsten fallen uns in dem Line-Up noch die Doku The Elephant Queen auf, eine Kinderserie Helpsters von den Machern der Sesamstraße, ein Remake der 90er Kinder-Mystery-Serie Ghost Ride und es gibt eine Comedy-Serie mit dem Namen Dickinson. Was kann die?
Das ist so eine Comedy-Serie über Emily Dickinson, eine amerikanische Dichterin des 19. Jahrhunderts. Die ist ein bisschen sehr schräg geworden. Im positiven wie auch im etwas undefinierbaren Sinne kann man mal einen Blick drauf werfen. Es ist zumindest ein ganz interessantes Line-Up, mit denen die starten. Das kann man schon sagen.
Was uns auffällt, das ist ja alles schon ein sehr, ich sag mal, familienfreundliches Angebot, gerade ja auch im Vergleich zu HBO, die ja mit ihren Serien viele Grenzen auch überschreiten. Also siehe zum Beispiel auch mal die Anfangsjahre von Game of Thrones. Also wie schätzt du das Line-Up von Apple TV Plus ein?
Apple fokussiert sich auf relativ wenige Produktionen, die dann eben wöchentlich erscheinen. Die größte Frage hinter diesem Modell von Apple TV Plus ist ja, zahlen genügend Menschen 4,99 Euro im Monat und bekommen eigentlich nur eine Handvoll Serien. Denn anders als Netflix oder Amazon hat Apple keine Lizenzware eingekauft. Es gibt also kein Archiv, keine Library, die man dann noch so nebenbei mal gucken könnte. Es sind zum Start exakt 4 Serien, eine Doku und die nächste weitere Serie kommt erst Ende November.
Das klingt aber eher nach so einem alten Buchclub-Modell, wo es dann so einmal im Quartal ein Buch gab, statt gleich Zugriff auf eine ganze Bibliothek wie bei Netflix.
Ganz genau. Also die Frage ist halt, ob die Mehrheit der Argumentation von Apple folgen wird, zu sagen, wir kuratieren ganz besondere Serien, picken quasi weniger raus. Klasse statt Masse ist dann immer so der Spruch Quality over Quantity. Das ist natürlich immer so, ob man den Mangel quasi als Qualität verkaufen kann, ich weiß es nicht. Die Tatsache, dass sie es wöchentlich veröffentlichen, finde ich allerdings tatsächlich mittlerweile erfrischend, denn also als jemand, der sehr gern und viele Serien guckt, dosiert das einfach so eine Serienware ein bisschen und man kann tatsächlich mal über einzelne Folgen sprechen, denn das ist mir leider ehrlich gesagt bei all der Serien-Euphorie dank Netflix und dank Amazon völlig verloren gegangen. Wir können uns alle nur noch bestätigen, tolle Serie, aber bitte nicht drüber reden. Ich habe nämlich erst Folge 3 gesehen und du bist schon bei Folge 7 etc. Also das wird spannend, ob Apple da sozusagen einen prägenden Einfluss hat. Man merkt zumindest bei anderen Streamingdiensten ja auch, dass die drüber nachdenken, hier und da auch schon mal wieder zur wöchentlichen Veröffentlichung zurückzukehren.
Sagt Thomas Lückerath von dwdl.de. Ab dem 1. November, da startet Apple seinen Streamingdienst Apple TV Plus hier in Deutschland und vorgestellt haben wir den Dienst und das Angebot hier in eine Stunde Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Was mit Medien.
Spielen wir ein Ründchen?
Na gut.
Was mit Köpfen, das Medienquiz.
Ich freue mich, Herr Pehler, dass wir heute Abend uns Zeit nehmen und uns mal mit unseren Fragen begruseln hier zu Halloween.
Hast du nur gruselige Fragen?
Nein.
Viele Hörer werden jetzt sagen, ehrlich gesagt, was mich seit 15 Jahren gruselt, ist das nicht vorhandene Wissen von Herrn Pähler. Also das würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich mal heute mal ausnahmsweise einen kleinen selbstkritischen Moment an dieser Stelle.
Das ist wirklich gruselig, wenn du auf einmal selbstkritisch bist,
ja,
Herr
Pähler.
Ja,
das ist gruselig, oder? Ja. Bin ich es eigentlich wirklich? Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren. Was glaubt ihr?
Ja.
Ja, das ist ich bin tragisch. Ja, die totale Schissbox, ne? Ich bin vorhin noch durch einen großen Elektronikladen gelaufen, wo dann immer diese Regale von DVDs und CDs überall rumstehen, die eigentlich keiner mehr braucht, aber die immer im Weg stehen.
Ja.
Und da war so eine DVD mit von S1, ja, von früher. Ich habe mich sofort wieder gegruselt und bin schnell weitergegangen. Nur von einem DVD-Cover. Also ich bin gar nicht für Halloween und Grusel geeignet eigentlich.
Ja, nee, ach, ich finde das auch. Das ist das most overrated Fest ever.
Aber sowas von ever. Ja. Wird noch getoppt vom Valentine's Day.
Ja, meine Güte.
Ist noch gruseliger, finde ich.
Ja.
Egal. So.
Hast du schöne Fragen?
Ich weiß, du lenkst
ab von den Fragen. Du willst dich den Fragen nicht stellen.
Soll ich dir? Ich habe Fragen mitgebracht und ich habe dann aber auch noch, ich gebe es zu, weil für alle, die das, ich stehe ja hier gerade heute beim WDR in Münster und ja. Da blinkt mir immer, wenn ich mich an den Rechner stelle, das WDR Intranet entgegen. Und da habe ich mir auch noch mal ein paar schöne News rausgesucht. Also ich habe auch sozusagen ein bisschen versucht, die Kategorie Grusel doch noch zu bedienen.
Ah, also du stellst Fragen aus dem Intranet vom WDR.
Ist das geheim? Ich meine, das steht hier öffentlich von mir rum. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube nicht.
Ich bin gespannt, Herr Peller.
Also, ich bringe mal eine Frage.
Fang mal an.
Ich glaube, die ist harmlos.
Ja.
Die hat aber sogar ein bisschen Gruselfaktor, finde ich. Und zwar sind jetzt gerade vor ein paar Tagen... Was denn?
Ach, mach ruhig.
Sind vor ein paar Tagen... ein paar, ich sag mal, Objekte enthüllt worden, nämlich Wachsfiguren.
Ja.
Ja. Die ja auch manchmal ein bisschen gruselig sein können. Das sind aber sozusagen Wachsfiguren von zwei Schauspielern oder mehreren Schauspielern, die auf der Honorarliste des WDR stehen, aber sich national eigentlich großer Beliebtheit erfunden. Und ich frage dich, wer ist das, der da jetzt sozusagen
bestimmt
in Wachs erstrahlt?
Das Kölner Tatort-Duo.
Ah, das war sehr, sehr nah dran. Aber es könnte sein, dass ich hier sozusagen geolocated Content ausgespielt bekomme. Es ist das Münsteraner.
Nein!
Tatort-Duo, Axel Prahl und hier Jan-Josef Liefers.
Herr Peller.
Sind demnächst bei Madame Tussauds zu sehen, ja. Ne? Also, war es ein bisschen gruselig? Ein bisschen schon.
Du weißt, was wirklich gruselig ist? Ich habe auch eine Münster-Tatort-Frage gefunden. Obwohl ich ja nicht wusste, dass das jetzt hier aus dem Internet dazu kommt.
Es ist so spooky.
Und zwar ist das jetzt hier eine News-Frage aus dieser Woche. Mhm. Denn es gibt was ganz Besonderes. Normalerweise gibt es immer zwei Münster-Tatorts im Jahr. In diesem Jahr gibt es einen dritten, kurz vor Weihnachten. Der heißt Väterchen Frost. Warum gibt es in diesem Jahr drei Münster-Tatorte? Abgesehen, dass sie natürlich toll sind, dass sie wirklich gut sind und so weiter und so fort. Warum ist das so?
Also, ich sage mal vorweg, ich weiß es nicht. Ich habe aber eine gute Erklärung.
Okay.
Ich glaube, das hat mit dem Schaltjahr zu tun. Und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja alles sehr nach, sag ich mal, Proports und sozusagen Machtanteilen ausgeklügelt. Und ich glaube, alle 17 Jahre muss der westfälische Teil des WDRs sozusagen eine Kompensation bekommen. Für den rheinländischen Teil.
Ja.
Weil die so viel, hier sozusagen das Kölner Tatort-Duo ist immer zu viel dran. Und ab und zu muss das ausgeglichen werden mit einer Serie aus Westfalen. Und das wären die Münsteraner. Also, weil das hat auch mit dem Schaltjahr zu tun. Ich behaupte das einfach.
Also die hat was Süßes und was Saures, seine Antwort.
Muss okay.
Schaltjahr ist erst im nächsten Jahr.
Ja, ich meine, das ist aber, es passte so schön.
Passt, deswegen, ich gebe dir einen Punkt der Sympathie. Denn Proport nicht so schlecht. Letztes Jahr ist einfach eine Folge weniger gelaufen. Also macht man jetzt...
Ja, das zählt, oder?
Schaltet man drei in diesem Jahr, deswegen.
Ah, guck mal. Also doch auch.
Also, ja.
Schön, Herr Peller.
So ist das.
Ja. Ich muss das mal kurz weglegen. Mich glotzen nämlich tatsächlich immer noch zwei Axel Prahls an. Das ist wirklich gruselig. Auf dem Foto sieht das noch echter aus. Ich habe hier aber noch mal eine Frage mitgebracht, die ist auch irgendwie, fand die eigentlich ganz gut und habe dann eigentlich gedacht, okay, wie... Wird das sich eigentlich
wohl entwickeln? Jetzt rechtfertige dich nicht.
Und zwar lese ich dir jetzt mal ein Zitat vor und ich frage mal dich, wer das gesagt hat und vor allen Dingen frage ich dich, aber nee, das ist jetzt sozusagen...
Also real life.
Ja, ist real life. Kleiner Moment, ich muss hier nochmal kurz gucken, ob ich das richtige Zitat auch habe. Mhm, da habe ich, Sekunde, ich lese es dir vor. Und zwar sagt das Zitat, wir glauben, dass Reichweite für politische Botschaften verdient werden muss, statt erkauft zu werden.
Das hat Jack Dorsey, der Twitter-Chef und Gründer, gesagt, weil er gesagt hat, wir machen keine politische Werbung mehr bezahlt auf Twitter.
Ja, das stimmt.
Yay.
Weißt du, was ich mich da noch gefragt habe?
Diese Woche, ja.
Ja, finde ich auch. Ist das eigentlich so, in Deutschland gibt es doch so beim Thema Wahlwerbung, sind doch so Fernsehsender verpflichtet, Wahlwerbung auszustrahlen, auch die privaten.
Mhm.
Wenn ich jetzt mal noch mal die Meinung von ganz am Anfang aufnehme und irgendwann sagt man, unterscheidet gar nicht mehr so zwischen analog und digital, können dann irgendwann der deutsche Gesetzgeber Twitter verpflichten, doch Wahlwerbung auszustrahlen? Denk das mal weiter.
Ja, müssen wir echt nochmal, wenn es mal wieder kommt, uns auch mal mit dieser Wahlwerbespot-Regel mal beschäftigen, was das heißt.
Ja.
Packe ich auf unsere Liste.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön. Also, okay, meine Tatortfrage bin ich schon losgeworden.
Mhm.
Wir haben ja gerade über Apple TV Plus geredet und es vorgestellt. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere Streaming-Dienste. Amazon Prime gibt es, Netflix. Und deswegen gibt es diese Netflix-Frage, so ein bisschen zum Ausgleich. Ja?
Ja, ja.
1997 wurde das Ding schon gegründet. Übrigens auch von Reed Hastings mit, der heute immer da noch in Charge ist. Und das ist echt faszinierend. Und sie hatten ja zunächst eine Online-DVD-Vermietung. Und schon ein Jahr später hat ein Konkurrent versucht, sie zu übernehmen. Also sogar ganz konkret sogar nur 2 Monate nach dem Launch von Netflix. Mhm. Welcher Internet, ich sag jetzt mal Gigant, hat dann direkt versucht, Netflix zu übernehmen, hat es aber nicht geschafft und ärgert sich vermutlich heute sehr.
Internet-Gigant oder Medien- und Entertainment-Gigant?
Internet-Gigant.
Internet-Gigant. Google.
Falsch.
Apple.
Amazon.
Ach, mein Gott, bei der 3-1 Chance.
Ja.
Naja. ich habe noch eine, Halleluja, noch eine Frage mitgebracht. Die ist auch gruselig,
ja.
Weil es gibt derzeit, wir hatten vorhin schon den Kollegen Thomas Lückerath von dwdl.de gehört. Und wenn man zurzeit auf dwdl.de surft, mach das jetzt bitte nicht, weil dann könntest du die Frage lösen. Da gibt es eine sehr gruselige Seite, auf der nämlich zum Beispiel ein Foto zu sehen ist von Wolfgang Lippert direkt und über einem Foto von Peter Maffay. Also das finde ich schon Gruselfaktor schlechthin. Und es überschrieben ist das Ganze mit Radioshow mit Peter Maffay und MDR holt Legenden zurück. Und weil Peter Maffay bekommt eine eigene Radioshow wieder beim sächsischen Privatsender RSA. Und ich frage dich, wer ist eigentlich die Firma, die dieses Format produziert?
Brainpool.
Nein. Ich
kenne nur Brainpool.
Nein. Ich gebe dir nochmal einen Tipp. Es ist eine Radioproduktionsfirma, die sich auskennt mit der Produktion von Personality. Radioproduktion.
Die Regiocast.
Ja! Ja!
Siehst du. Die auch Barbara Radio macht.
Die auch Barbara Radio macht, ganz genau. Und ich finde, obwohl ich stelle mir die ganze Zeit vor meinem geistigen Auge Barbara Radio mit Warze vorgestellt. Das kann nicht sein. Um noch mal ein bisschen Grusel reinzubringen.
Nee, das ist schön, Herr Päder. Das freut mich sehr. So ganz schnell die Frage, wir haben ein paar Sekunden haben wir noch.
Ja.
Auch 1998, da hätte Yahoo jemanden für 1 Milliarde kaufen können, lehnte aber ab und die erinnern sich heute wahrscheinlich noch.
Yahoo hätte jemand kaufen wollen.
Wen?
Kleiner Tipp.
Nee.
U-L-A-I.
10, 9, 8.
Amazon.
Nein, Google wär's in diesem Fall gewesen.
Ich wollte es sagen.
Bis nächsten Donnerstag wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.